und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt. Wir erklären die faszinierende Welt der Gebäude, Infrastruktur, Industrie und Stadtentwicklung ganz einfach und für jeden verständlich. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich live auf der Expo Real, wie man wahrscheinlich unschwer an den Umgebungsgeräuschen hört. Und das ist Europas größte Immobilienmesse, wo sich an 3 Tagen die ExpertInnen der Branche treffen und austauschen. Und 2 von diesen ExpertInnen sitzen heute hier mir gegenüber am Mikro, nämlich Marcel Oeser und Gesa Rohwedder. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Stellt euch das vielleicht mal ganz kurz vor, weil ich kenne euch natürlich, wir arbeiten mehr oder minder zusammen, aber die Zuhörer, die wissen natürlich nicht, wer ihr seid. Von daher, Gesa, magst du starten?
Gerne. Mein Name ist Gesa Rohwedder. Ich bin seit knapp 10 Jahren jetzt bei Dres & Sommer als Head of Hospitality. Verantworte ich alle Hospitality-Hotel-Themen bei uns in der Gruppe und arbeite sehr vernetzt mit unseren Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland und zu verschiedensten Themen, wie auch mit Marcel schon, bei Hotel- oder für Hotelprojekte, Investoren und Betreiber.
Und Marcel, was machst du so bei Dres & Sommer?
Ja, ich bin nicht nur knapp 10 Jahre bei Dres & Sommer, ich bin 10 Jahre bei Dres & Sommer
mittlerweile.
Ja, hatte ich auch erst vor kurzem festgestellt. Und bin Geschäftsführer bei der EPA, Part of Dres & Sommer, und verantworte den ganzen Bereich kreislauffähiges Bauen, zirkuläres Bauen, CO2-armes Bauen. Und wir sind da in allen Bereichen der Bauindustrie und auch in den Gebäuden unterwegs und versuchen da einfach auch die nächste Stufe der Nachhaltigkeit zu implementieren.
Das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Ihr seid ja jetzt beide schon ein paar Tage auf der Expo und es ist ja wirklich so das größte Branchentreffen. Was sind denn so die Themen, die ihr sagen würdet, die gerade die Branche umtreiben?
Die Kosten.
Finanzierung.
Ja. Und
Zinsen.
Teil Zinsen, also Kreditzinsen haben sich verändert. Der Euro wird genauer betrachtet, für was er und wie er ausgegeben wird. Und parallel ist natürlich auch so ein bisschen diese Überforderung, kann man schon auch sagen, der ganzen Regularien und Gesetzgebungen, die es jetzt in den letzten 2-3 Jahren und auch in den kommenden 2-3 Jahren geben wird, die absolut zu Veränderungen führen würde.
Mhm. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das ist ein großes Thema, eine Überforderung und viele, gerade diese ESG-Regularik, diese Nachhaltigkeitsregularik, und viele haben das auf dem Schirm, aber schieben das so vor sich her und hoffen, dass sie irgendwie vielleicht noch mit so einem Duck-and-Dive-Verfahren da drumherum kommen. Aber das, der Zug kommt ja auf uns zu, wenn er nicht sogar schon losgefahren ist letztendlich. Und ganz klar das Thema Bestand, dass ein Großteil der Gebäude in Europa gebaut ist und egal in welcher Asset-Klasse man schaut, das Thema Bestand, Umnutzung, Nachnutzung, neue Konzepte entwickeln mit den Bestandsimmobilien, mit den Bestandsquartieren, glaube ich, bei allen Immobilieneigentümern, Betreibern, Nutzern ganz, ganz weit oben steht und da Lösungen zu finden, die auch finanzierbar sind.
Mhm. Sozusagen der Spagat zwischen Bestand sanieren, nachhaltig sanieren, dein Stichwort, Marcel, und trotzdem ist eben kosteneffizient zumindest zu machen, kostengünstig ist wahrscheinlich so ein bisschen schwierig.
Naja, aber am Ende des Tages arbeiten alle für Geld, für Wertschöpfung. Und natürlich muss, also für einen Entwickler, der eine Immobilie erwirbt, die entwickelt, entweder einen Bestand oder auch einen Neubau, muss er am Ende des Tages seine Marge machen. Ein Benutzer kann nur so viel Miete bezahlen, wie er das mit seinem Betrieb, mit seiner Nutzung erwirtschaften kann. Und da müssen sich natürlich dann die Bau- und Entwicklungskosten irgendwo anschließen. Und dann müssen wir noch nachhaltig bauen, sollten wir nachhaltig bauen und müssen natürlich irgendwo konform sein. Und das ist so Menschen sehr komplex und das ist teilweise auch, was Marcel gerade sagte, eine Überforderung für viele oder viele hemmt das dann. Hinzu kommen die hohen Zinsen, die Baukosten, Lieferproblematiken teilweise. Also es ist im Moment sehr, sehr komplex, aber da kommen wir natürlich ins Spiel, wo ich glaube Dres & Sommer einfach auch mit der Erfahrung, mit der Diversität, mit der Komplexität an Expertentum, die wir haben bei uns in den Teams, unseren Kunden total super begleiten kann.
Und da passt ja auch ganz gut, dass das Motto unseres Messeauftritts jetzt Renaissance is real is a new era for your asset. Das heißt, genau dieses Thema, die Prinzipien der Renaissance aufgreifen, also Modernisierung basierend auf gelernten Prinzipien und das anzuwenden an sozusagen Bestandsgebäuden mit neuen Materialien, also mit alten Materialien, die aber sozusagen neu eingesetzt werden und auch den Menschen ins Zentrum zu rücken. Und wie du schon richtig gesagt hast, Gesa, sind 85% der Gebäude in der EU mittlerweile älter als 20 Jahre. Und das Thema Nachhaltigkeit finde ich mal so als Einstieg ganz spannend, Marcel, weil wir auch bei unserem Messestand, der ist ja Cradle to Cradle, wir haben den seit 2019 im Einsatz und wir haben tatsächlich auch vorher schon mal ein bisschen uns unterhalten. Und da hast du auch gesagt, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil gerade auch bei Messeständen und Messen mittlerweile das Thema Regularien sehr stark ins Spiel kommt. Kannst du da vielleicht mal ein paar Insights berichten, was da so alles an neuen Regularien und Gesetzen auf uns dieses Jahr zugerollt ist?
Genau, vielleicht noch ganz kurz am Begriff Nachhaltigkeit angefangen. Es ist natürlich ein Wort mit ganz vielen Themen, die sich dahinter verbirgen. Wir haben momentan natürlich den Fokus auf das Thema CO2. Wir haben das Thema Rohstoff bzw. Abfall. Und wir merken jetzt auch, dass die Themen durch die Regularien wirklich als Kriterien wirksam werden. Sie werden quantitativ angefordert. Das bedeutet, man muss sie in irgendeiner Art und Weise bewerten können. Und wenn diese Quantifizierung dieser Themen dann die Normalität wird, wie es beispielsweise auch die CO2-Betrachtung im Betrieb ist, jetzt dann auch die CO2-Betrachtung für ein Gesamtobjekt oder ein Projekt auch wird, inklusive der Materialität, dann können wir auch anfangen, mit dieser Transparenz uns zu optimieren. Wenn wir jetzt vom Messestand direkt sprechen, ist es natürlich sehr viel weniger komplex, muss man zugeben. Wir können sehr viel genauer und schneller auch die Materialherkunft zum Beispiel auch erörtern und bewerten. Und damit dann einfach auch ein Spiegelbild in Form dieser KPIs, die auf uns zukommen, dem Messebetreiber oder auch dem Messebauer oder auch den Unternehmen, die die Messe auch dann sozusagen durchführen, widerspiegeln, wo sie gerade stehen und wo sie vielleicht auch noch Potenziale heben können. Warum ist das wichtig? Vor allem durch die Berichtspflicht werden eben diese Themen dann auch mehr und mehr quasi berichtspflichtig durch diese einzelnen KPIs. Und ich kann ja als Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel eine Messe München oder andere Messebetreiber, gar nicht im Alleingang alle Daten erfassen und tatsächlich auch Stellung dazu nehmen. Das heißt, der Kelch wird weitergereicht an die, die tatsächlich auch die Verursacher sind. So bedeutet es, dass die, die tatsächlich auch diese Materialien dann vor Ort auswählen, konzipieren, ausstellen und diesen Stand dann auch errichten, die müssen schlussendlich relevante Daten liefern. Wer den Messestand quasi dann besitzt, muss diese Daten für sich auch interpretieren. Und diese Daten helfen wiederum dann eine Stufe darüber in der Berichtspflicht zu kommunizieren, welchen Impact habe ich gerade mit meiner Tätigkeit, eine Messe zu betreiben. Und so werden eigentlich vermeintliche indirekte Kriterien doch zu direkten Kriterien, weil über die Berichtspflicht die Daten eingeholt werden müssen, wir aber die Daten von anderen bekommen müssen. Und das ist ein großer Knackpunkt auch, den wir bei dieser ganzen Thematik klären müssen. Das heißt Datenverfügbarkeit, wer ist für was wirklich verantwortlich, beziehungsweise, und das ist ein viel schöneres Wort, wie können wir uns in der ganzen Kette da unterstützen? Mhm. Vielleicht dann jetzt dann konkret zum Messestand, was haben wir denn da gemacht? Naja, wir haben 2019 das Konzept, dem Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip, konzipiert im Sinne von kreislauffähigen Konzepten, kreislauffähige Materialien, CO2-arme Materialien und auch Produkte einzusetzen. Wir haben geschaut, dass unser Messestand eine Konstruktion verwendet, die wiederverwendbar ist. Deshalb haben wir seit 2019 eigentlich auch immer dieselben Materialien im Einsatz. Verbrauchsmaterialien, wie beispielsweise der Boden, werden abgeschliffen, ist Vollholz, wird dann wieder eingesetzt oder wird in einer Holzkaskade dann auch wirklich verwertet, stofflich verwertet. Wir können das Ganze nur tun, weil wir darüber Bescheid wissen und wir können genau Auskunft darüber geben, wo wir vielleicht auch noch Potenzial heben können, möchten und wo nicht. Das heißt, der Messestand ist eigentlich schon das erlebbare Gebäude, wo wir uns in der Zukunft auch bewegen, um feststellen zu können, wohin geht die Reise, wo haben wir noch ein Potenzial, was wir heben müssen, wo gibt es vielleicht Grenzen, die man dann durch innovative Lösungen, ja, dann angehen muss.
Jetzt ist ja der Messestand noch erst 5 Jahre alt und noch nicht 20. Das heißt, das ist wahrscheinlich im Kleinen auf alle Fälle ein gutes Beispiel, aber natürlich ganz so herausfordernd. Jetzt habt ihr ja beide aber zu Beginn auch schon gesagt, das Thema Bestand und Sanierung und Nachhaltigkeit treibt die Branche sehr, sehr stark um. Und auch wenn wir alle sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig, also ich glaube auch ganz stark dieses Thema, wer übernimmt Verantwortung, weil letztendlich will ja auch jeder sozusagen, ich nenne es jetzt mal, sein Image ein Stück weit in der Richtung positionieren und sagen, ja, wir sind nachhaltig. Du denkst nach, Marcel, siehst du es anders?
Ja, das stimmt zu teilen. Es ist aber auch so, dass jetzt durch die Green Claim Directive tatsächlich jetzt auch die Pflicht kommt, über grüne Aktivitäten richtigerweise zu berichten. Das bedeutet
messbar.
Messbar,
das ist nicht
genau.
Mal so ein wirklich greifbare, messbare Aktivitäten. Das ist der Unterschied.
Um
das
ja auch Greenwashing zu vermeiden.
Ja, ja. Richtig, genau. Die Greenwashing Directive wird sie auch teilweise genannt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen sogenannten Druck, wie es vielleicht Projektentwickler oder ähnliche auch erwähnen. Sie haben einmal den regulatorischen Druck der Berichtspflicht. Und das, was Sie berichten und auch vielleicht auch optimieren müssen oder möchten, das muss dann auch so kommuniziert werden, dass es hieb- und stichfest ist. Das bedeutet, diese Quantifizierbarkeit der Ziele wird umso wichtiger, A, um dann eine eigene Strategie aufzustellen, wie ich beispielsweise mit meinem Portfolio, wie ich im Gebäude, im Bestand, welchen Impact ich habe, tatsächlich auch umgehen kann, welche Möglichkeiten bestehen, Maßnahmen davon ableite, die Berichtspflicht damit erfülle, aber gleichzeitig auch rechtskonform bin. Und das führt eben dazu, dass Nachhaltigkeit eben nicht mehr ein rein ökologisches Thema ist. Es ist ein ökonomisches Thema, es ist ein strategisches Thema, aber es ist vor allem ein Transparenzthema. Und das jetzt momentan in dieser Marktsituation noch zusätzlich aufzubürden, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich eine schwierige Aufgabe für alle Parteien, für wir, für uns, die beraten, aber auch die, die es tatsächlich auch umsetzen und erfüllen müssen.
Wenn ich da ergänzen darf, ich glaube, das Thema, also die Komplexität ist einfach die Herausforderung im Moment. Und das ist in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, wo alle Parameter, auch ne, wenn wir noch zurückschauen, 2-3 Jahre mit Corona, also viele Branchen, viele Stakeholder, Investoren, Developer, sind gerade mal wieder auf die Füße gekommen, haben ihr Geschäftsfeld wieder so im Griff, sage ich jetzt. Das ist natürlich schon komplex und auch überfordernd. Auf der anderen Seite, glaube ich, wissen wir auch, dass egal welcher Aktivität mein Geschäft, mein Büro, meinem Unternehmen nachkommt, ob ich jetzt ein Developer bin, weiß ich, wenn ich meine Immobilie nicht nachhaltig entwickle, nachhaltig baue, werde ich sie wahrscheinlich nicht verkauft bekommen. Wenn ich mein, ich sage jetzt mal Hotel, weil das nur mein Thema ist, wenn ich mein Hotel nicht perspektivisch auch als Betreiber mit nachhaltigen Betriebskonzepten, Verwenden von nachhaltigen Materialien, wird der Hotelbetreiber keine Kunden mehr bekommen, weil die ganzen großen Corporates fragen nach CO2-Footprint pro Room Night. Also dieser Druck nimmt ja von allen Seiten zu. Das Thema Mitarbeiter ist ein großes Thema, glaube ich, auch Image. Du sprachst es an, Imagebildung. Und da kommt ja noch das S aus dem ESG noch mit dazu. Ich würde auch sagen, dieses Thema, viele junge Leute oder Menschen, wir verbinden uns mit unseren Arbeitgebern oder auch den Unternehmen, für die wir arbeiten. Wir wollen aber auch Spaß haben und uns mit denen identifizieren können. Also insofern, glaube ich, ist es wirklich der Druck, sich zu verändern, ist von allen Seiten da, weil ansonsten wird früher oder später, und ich glaube, dieses später ist vielleicht in 3, 4, 5 Jahren, das Geschäftsmodell wirklich, also ESG ist eigentlich auch Risikomanagement, wenn ich das so sage, oder Risikoabwendung. Wenn ich es nicht tue, ist mein Geschäftsmodell in 3, 4, 5 Jahren at risk.
Richtig. Und in Risikobewertungen werden teilweise solche Kriterien ja auch schon mit bewertet. Und dann hören wir oft das Aber, und zwar der Spagat. Der Spagat hinsichtlich, es darf dann auch nicht mehr kosten. Und das ist natürlich extrem schwierig in der aktuellen Situation. Dieses Muss bzw. das Müsste, um das Risiko zu minimieren. Und auf der anderen Seite natürlich kostenneutral oder kostenorganisiert die Nachhaltigkeit auch voranzutreiben. Und da müssen wir auch als Dresden Sommer auch mit gutem Beispiel vorangehen und Lösungen aufzeigen, die einfach wirtschaftlich Sinn machen, gleichzeitig aber auch den ökologischen Sinn beantworten und die ganze Regulatorik und Berichtspflichten und die Kriterien mit auch auf den positiven Weg gehen, damit einfach auch wieder Gebäude zukunftssicher sind, nicht risikobehaftet sind, gleichzeitig wir aber in einem gesunden wirtschaftlichen Umgang mit den Gebäuden und den Lösungen auch weiter planen können.
Jetzt mal ganz unbedarft gefragt, was ist denn daran sozusagen teurer, ein Bestandsgebäude nachhaltig aufzurüsten, und ist es überhaupt teurer? Also ihr grinst schon beide.
Die Antwort ist jein. Also der Bestand, ja, aber. Ja, genau, ja, aber. Der Bestand ist nicht der Bestand in dem Sinne, sondern der ist noch bunter als quasi die Entscheidung im Neubau, verschiedene Baustandards auszuprobieren oder festzulegen oder ähnliches. Der Bestand birgt immer Überraschungen. Ein Beispiel im Bestand, die Schadstoffanalyse ist sozusagen das Thema, was immer sehr mit hohen Erwartungen sozusagen entgegengefiebert wird. dass entsprechende Schadstoffe oder Ähnliches nicht gefunden werden, weil ich dann das Sanierungskonzept vielleicht möglicherweise komplett umkrempeln muss. Das bedeutet, wir haben zu wenig Wissen über die aktuellen Bestände, ganz klare, einfache und vielleicht auch modularisierte oder serielle Lösungen direkt dem Markt auch anzubieten, was dazu führen würde, dass Sanieren oder Revitalisieren auch kostengünstiger wird. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass Bestand teurer ist als Neubau. Das ist eine extreme individuelle Betrachtungsweise, was auch dazu führt, dass diese Komplexität bei der Bestandssanierung noch mal stärker wahrgenommen wird.
Du hast natürlich vollkommen recht. Das andere ist auch, dass Change anders zu planen. Ne? Also das ist, alle Beteiligten in einem Planungsprozess sind natürlich im Stand aufgefordert, neu zu denken, anders zu denken, umzudenken, digitaler zu denken. Ein Neubau ist, ich will gar nicht sagen einfach, aber relativ straightforward. Ich kann planen auf Reißbrett und macht das, ist sehr viel einfacher, während im Bestand mit dem, was man hat, mit den Risiken, du musst dich viel mehr reindenken, du musst wirklich gewisse Untersuchungen machen, die beim Neubau nicht anfallen, dann musst du mit diesen Untersuchungen, mit den Ergebnissen vielleicht umgehen, das wiederum verwerten in deinen Plänen, dann musst du die Konzepte vielleicht nochmal wieder umstoßen, weil gewisse räumliche Nutzungskonzepte aufgrund von Traglasten irgendwie doch nicht funktionieren. Das erleben wir gerade bei einem Projekt. Deswegen, es ist einfach, ja, es ist schon auch ein bisschen teurer und das Planen ist doch komplexer, weil man andere Schritte befolgen muss. Und das macht es natürlich auch ein bisschen unbequemer, weil wir Menschen auch immer Gewohnheitstiere sind und deswegen sehr gerne natürlich alles neu. Wir sind auch viel bequemer als...
Ich wollte gerade sagen, für mich klingt es eher so nach fehlender Kalkulations- und Planungssicherheit, die ich habe. Das heißt, ich muss sozusagen erstmal schauen, was kommt auf mich zu und meine Komfortzone verlassen. Was mich interessieren würde, es gibt jetzt irgendwie ganz viele Regularien, die muss ich beachten. Es geht aber alles sehr in Richtung Transparenz. Gibt es denn schon konkrete Forderungen, die, sagen wir mal, von mir verlangen würden, dass ich mich rechtfertigen muss, warum ich überhaupt abreiße und neu baue? Weil das fände ich irgendwie mal einen interessanten Schritt zu sagen, dafür muss ich mich rechtfertigen, weil eigentlich ist ja das andere, wenn wir es langfristig betrachten, sozusagen sinnvoller.
Sehr konkret unterstützen wir mehrere Projektentwickler genau bei der Beantwortung dieser Frage, beispielsweise in Stuttgart, wo man als Projektentwickler tatsächlich den Beweis mitliefern soll, ob eine Bestandssanierung ökologisch besser ist als ein Abriss oder ein Rückbau, besser gesagt, und ein Neubau. Das geht mit in die Entscheidung ein, ob quasi ein Neubau zulässig ist oder ob im Bestand tatsächlich saniert wird. Da gehen wir immer in die verschiedenen Variantenuntersuchungen rein und liefern dahingehend natürlich ganz speziell jetzt im ökobilanziellen Bereich dort eine Antwort. Aber das darf nicht allein das Entscheidungskriterium sein. Das ist ganz klar. Weil wir haben natürlich im Bestand, Gesa, du hast recht, begrenzte Möglichkeiten teilweise, zum Beispiel auch in einer Wiedervermietung, wenn ich jetzt an den Retail denke, dort sind einfach manche Konzepte und manche Flexibilitäten nicht gegeben, die notwendig sind, um bestimmte Neuvermietungen einfacher auch handzuhaben.
Flächenbedarfe haben sich verändert, ne?
Ja. Unter anderem. Oder auch Optimierung der Technik, Raumhöhen oder ähnliches, Zugänglichkeiten. Das alles muss mit in dieses Entscheidungspaket mit rein. Das heißt, die nachhaltige Betrachtung hinsichtlich CO2 oder Auswirkungen auf die Materialität, was ich neu reinbringen muss oder raushol, kann immer nur ein Teil davon sein, ein Puzzlestück. Es ist aber wichtig, dass man es betrachtet, weil Bauen muss und soll auch weiterhin eine holistische Entscheidung darbieten. Das heißt, wir wollen Gebäude für alle bieten. Nicht nur für den Nutzer per se, nicht nur für den Euro, sondern er muss auch nachhaltig sein für die Generation nach uns. Das bedeutet, in den Entscheidungsprozessen wird es mit einbezogen und es ist wichtig, aber es darf nicht allein ausschlaggebend natürlich sein. Und ja, um die Frage kurz zu beantworten, gibt es und es wird auch noch stärker forciert.
Aber ich glaube, das ist so wie mein subjektives Empfinden im Markt, das ist eher noch die Ausnahme, weil das ist das Beispiel, was du gerade schilderst. Und das ist ja eine richtige Frage, wo man sagt, okay, warum wird eigentlich nicht der Neubau sanktioniert oder bestraft.
So ein bisschen hinterfragt.
Ne, oder hinterfragt. Ich glaube, wir alle kennen Beispiele in unseren Städten oder wo man ist, wo man denkt, oh, tolle Gebäude. Aber, und das muss man eben auch mal betrachten, die Nutzung, die Nutzungskonzepte, die Flächenbedarfe haben sich natürlich rudimentär verändert. Und nichts ist schlimmer, als wenn auch eine Immobilie, eine große Immobilie in guter Lage leer steht. Das ist auch nicht nachhaltig. Ne? Das ist wirklich, finde ich, ein sehr komplexes Thema. Was ist dann richtig und was ist falsch? Deswegen ist es komplex, man muss es jedes Mal abwägen, glaube ich. Aber ich glaube, so eine, was du gerade schilderst, Marcel, finde ich super, dass man das in Betracht zieht und sagt, hey, man muss so Use Cases aufbauen und sagen, ja, aber wir wollen uns die Alternative anschauen. Neubau ist immer einfacher, geht meistens auch vielleicht schneller, weil man, gerade wenn man modular auch baut, dann sind das natürlich viele Effekte, die da zum Tragen kommen. Und trotzdem muss man, glaube ich, da müssen wir alle noch bewusster werden und auch, naja, auch die Behörden letztendlich. Da hängen wir ja auch manchmal so am Tropf.
Und grundsätzlich geht es dann darum, auch wieder Transparenz zu schaffen. Weil wenn wir auch baukulturell daran denken, dass vielleicht viele Nutzer und Bewohner, die dieses Gebäude schon immer kennen, jetzt quasi die Entscheidung aufgezwungen bekommen, das muss weg und hier kommt ein Neubau. Das ohne Entscheidungsgrundlage, ohne Information, ohne Transparenz vorzulegen, ist extrem schwierig. Und wir haben bei vielen Objekten immer auch irgendwelche Bürgerinitiativen, die wir aber proaktiv abholen wollen und mit ganz klarer Transparenz denen auch erklären möchten, warum ist vielleicht ein Neubau hier in dem Sinne ökologisch, ökonomisch und auch andere Themen mit einbezogen sinnvoller. Mhm. Und damit muss man arbeiten, mit diesem Transparenzmittel, weil dann kann ich sehr viel ehrlicher und klarer auch entscheiden.
Für mich klingt es so, als wäre die Transparenz eigentlich ein Mittel zur Aufklärung letztendlich. Weil wenn du Beispiele hast, wenn du die Transparenz hast, kannst du ja auch die unterschiedlichen Stakeholder aufklären, warum ist was sinnvoll oder auch nicht sinnvoll. Und vielleicht sogar dazu ermutigen, wenn mehrere Stakeholder aufeinandertreffen, zu sagen, okay, du hast jetzt vorgeschlagen, Neubau, sehe ich aber kritisch, weil. Also in dem Moment kommen ja auch die unterschiedlichen Stimmen zusammen und finden dann aber gemeinsam vielleicht die beste Lösung. Oder sehe ich das jetzt so einfach?
Runtergebrochen, ja.
Okay.
Aber manchmal sind die Fronten auch verhärtet. Das muss man auch sagen. Aber grundsätzlich hilft es trotzdem, so gut wie möglich Transparenz über seine Tätigkeiten oder Konzepte und Ideen zu berichten, was teilweise von Städten jetzt auch schon eingefordert wird. Aber damit macht man sich auch weniger angreifbar, dann auch später in seiner Entscheidung, diese dann zu verteidigen.
Ich glaube auch, wenn ich das noch ergänzen darf, dass dieses Thema Nachhaltigkeit in der Gänze ein Thema ist, wo alle Stakeholder, die bei einer, etwa ob so Neubau, Revitalisierung, da müssen alle zusammenziehen. Und das ist ja häufig nicht immer alles harmonisch. Aber das ist nun wirklich so ein Kontext aufgrund der Thematik, dass letztendlich ja jeder hat seinen Teil zu tragen, dass jeder Berichterstattung pflichtig ist. Und keiner kann diese Daten alleine sammeln. Der eine ist abhängig von den Daten und Informationen des anderen. Der andere, ob das wie gesagt nun in der Entwicklung, im Bau, in der Produktentwicklung ist, Produktherstellung ist, dann in der Nutzung. Und das ist auch eine einmalige Chance, muss man auch sagen. Also deswegen sehe ich das auch als Chance, auch für uns als Unternehmen, Dresden Sommer, Gleichgesinnte zusammenzubringen, um die auch zu begleiten und dann auch wieder in eine, ja, ich will nicht sagen Marktführerschaft, aber die zu begleiten, die wirklich Lust haben und wollen. Und da gehören Behörden dazu, da gehören Hersteller dazu, Immobilienentwickler dazu, Nutzer am Ende des Tages. Und dieses Thema geht nur gemeinsam. Es geht nur, wenn man da gemeinsam sich an einen Tisch setzt und plant, was geht, was kann, was muss. Wie erreichen wir das? Was ist unser Ambitionslevel? Weil welchen Anspruch haben wir eigentlich? Wollen wir Marktführer werden? Wollen wir das nachhaltigste Gebäude ganz Stuttgart oder Hamburg oder Münchens bauen? Was ist der Anspruch? Und da gibt es, glaube ich, im Moment auch viel, da entwickeln sich ganz viele Themen neu und Ansprüche. Also insofern ist es auch eine spannende Zeit mit großen Chancen für uns als Berater, wo wir unsere Kunden begleiten können und auch Gemeinden. Also das ist, da darf man ja, also die Regulatorik kommt ja, muss auch umgesetzt werden. Auch Gemeinden sind überfordert und Städte. Die wissen auch nicht, wie sie das erreichen sollen hinsichtlich der Erreichung der Klimaziele. Also deswegen, das ist, alle sind da im Moment gefangen in einem Kreis.
Kannst du sagen, also wir sprechen jetzt viel über Interessenkonflikte, das ist natürlich mal ein großes Wort. Ein wichtiger Punkt bei den Interessenskonflikten ist das Thema Geld, haben wir schon gesagt. Was sind denn darüber hinaus noch Punkte, die in diesen Interessenkonflikten zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern auf den Tisch kommen, wenn dann alle zusammensitzen? Kannst du das so konkretisieren?
Also ich glaube, wenn man nachher so zum Beispiel auch einen Betrieb hat, ist ein ganz großes Thema auch Vertrauen, weil vieles, also aus dem ESG-Reporting sind ja Daten. Messen von Verbräuchen, Daten. Und da braucht ein Nutzer der Immobilie, um ein Unternehmen, das eine Immobilie nutzt, ob es ein Retailer, ein Shopping ist oder Büronutzer oder Hotel oder wie auch immer, die sind reportierungspflichtig. Das heißt, die müssen gewisse Werte aus der Immobilie, Informationen aus Daten aus der Immobilie haben. Der Immobilieneigentümer braucht aber Daten aus dem Betrieb. Das heißt, das sehen wir im Moment, wenn wir Verträge verhandeln. Diese Transparenz von Daten, Teilen von Daten, da ist auch noch eine Resistance, wo man sagt, damit tun sich auch noch viele schwer, diese Offenheit, so eine Open Book Policy zu etablieren. Das ist so mein Empfinden, weil das gehört natürlich auch dazu, dass man Daten gemeinsam konsolidiert, zusammenträgt, aufbereitet und jeder für sich die natürlich dann wieder in die Systeme weiterträgt. Und das beginnt ja beim Bau, also in der ganz frühen Phase. Wenn ein Unternehmen, ein Betrieb seinen CO2-Footprint ermitteln will, muss man immer gucken, ab wo gilt er? Gilt er nur für den Betrieb? Aber ultimativ müssen die das alle wissen. Und das ist so dieses Thema, dass dieses Vertrauen auf allen Seiten da sein muss. Und das merken wir manchmal, dass da noch eine, das noch nicht allen leicht fällt, sagen wir mal. Und dieses Vertrauen muss natürlich vertraglich geregelt werden. Es muss in Pacht- oder Mietverträgen geregelt werden oder ne, Entwicklungsverträgen. Also das muss da, wer liefert welche Informationen und welches teilt man und wann darf wer eingreifen und Zugriff haben. Das ist schon auch ein Switch im Mindset aus meiner Sicht.
Du nickst, Marcel?
Ja, volle Zustimmung. Und bringt mich auch in dieses Vertrauensverhältnis zwischen dem Bauherrn oder dem Projektentwickler und der Bauindustrie, die genauso Teil der Lösung ist und sein muss. Und dann wird oft dieses Henne-Ei-Problem angesprochen. Wir wollen ja oder wir müssen ja nachhaltig bauen, aber es gibt ja gar keine Systeme. Mhm. Und die Bauindustrie sagt, naja, wir wollen ja und müssen ja auch Bauprodukte entwickeln, die beispielsweise CO2-ärmer sind oder kreislauffähiger. Aber wir haben gar nicht den Abnehmer dafür, die Nachfrage. So, und dort ist dieses Vertrauen auch ganz wichtig. Weil man muss verstehen, dass Bauen nicht mehr wie früher im klassischen Sinne quasi über einen Wunsch des Bauherrn, über die Planung, über die Nutzung und es soll natürlich dann auch noch gut aussehen, damit als Paket geschnürt fertig ist, sondern ich brauche jetzt zusätzlich das Vertrauen an ganz viele andere Stakeholder, zum Beispiel die Bauprodukthersteller, die entsprechende Daten liefern, auf die ich mich verlassen kann, damit ich weiß, dass ich mit den Produkten mich auch optimiere. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber dieses Vertrauen und gleichzeitig auch der Wissensaustausch, der muss noch sehr viel stärker gefördert und auch gefordert werden.
Mhm. Wobei ich ja sagen würde, also mir fällt die ganze Zeit, wenn ihr redet über das Thema Vertrauen und Zahlen, ist es so ein bisschen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja, ich sage, es muss geregelt im Vertrag, im Vertragswesen.
Genau.
Es geht ja auch um Reliance, ne? Also Verlässlichkeit im vertraglichen Konstrukt.
Und wenn man dann irgendwelchen Risikobewertungen standhalten möchte, muss, dann braucht es quantitativ harte Zahlen.
Evidenzbasierte Messbarkeiten. Deswegen, Vertrauen ist so ein emotionales Wort, aber deswegen, das muss hart in Verträge reingeschrieben werden, in Produkte und da beginnt manchmal dann das Vertrauen sehr nüchtern zu werden. Auf einem Stück Papier sieht es dann alles nicht mehr so nach Honeymoon aus, aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht, was ich gerade eben schon sagte, das ist ein Thema, da sind wir, we're in it together. Also da geht es nicht als isolierte Bauherr, Entwickler, Hersteller von Produkten, Nutzer, das geht nicht. Das muss die gesamte Wertschöpfung von A bis Z muss gemeinsam agieren, in ein System reinarbeiten, mit natürlich verbindlichen Vertrauensverhältnissen, verbindlich auch dokumentiert, evidenzbasierte Dokumentation und nachhaltig das auch nachweisen können. Und das ist auch ein neues Miteinander, glaube ich, in der Immobilien- und Bauwirtschaft.
Und wenn wir jetzt mal von diesem Miteinander ein Stückchen weggehen und wieder zu dem Vergleich Bestand versus Neubau. Wir haben über Kosten gesprochen, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen. Ein drittes Thema, was viel in dem Zusammenhang auch diskutiert wird, ist das Thema Innovationen, wo man sagt, ja, aber in einem Neubau kann ich ja viel innovativer Sachen ansetzen, weil ich fange auf dem Scratch an. Im Bestand bin ich da irgendwie limitiert. Du hast vorhin auch schon gesagt, bestimmte Technik geht zum Beispiel nicht. Wie seht ihr das? Ist es wirklich so, dass ich innovative Ansätze im Neubau einfach viel weiter umsetzen kann, dass im Bestand eine Grenze gesetzt ist?
Ich würde sagen, man ist trainierter, freier im Neubau zu agieren und Innovationen umzusetzen. Ich glaube, es fehlt an Zeit und Erfahrung, genau dasselbe Verständnis und vielleicht auch den Mut von Innovation im Bestand umzusetzen. Die DENA macht ja beispielsweise was ganz Interessantes, die jetzt das Thema serielles Sanieren für Nichtwohngebäude oder Wohngebäude jetzt aktiv auch fordert und fördert und unterstützt. Das bedeutet, wir müssen uns eigentlich den Mut generieren, auch dort beispielsweise modulare Systeme, serielle, innovative Systeme auch im Bestand auszuprobieren oder auch mit Herstellern oder auch neuen Unternehmen, die eben genau in diesem Transformationsprozess auch entstehen, genau den Weg gehen. Wir sind in einem Veränderungsprozess. Das bedeutet einfach auch, dass neue Dinge entstehen. Und so werden auch neue Lösungen, neue Unternehmen genau mit der Problematik sich auseinandersetzen und Lösungen anbieten. Aber ich glaube, wir müssen uns das noch antrainieren, wenn ich das mal so platt sagen darf.
Müssen so ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen, die irgendwie schön vorgeebnet sind. Und dann ist es erstmal anstrengend, vielleicht mal links und rechts zu gehen, weil ich nicht weiß, wo ich ankomme oder wo der Weg lang geht.
Ja, also ich glaube, es ist einfach einfacher, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und kreativ zu werden, als wenn du schon ein vorskizziertes Bild auf einem Stück Papier zu haben und daraus machst du was. Ich glaube, das ist jeder, der, keine Ahnung, Künstler ist, Architekt ist. Ich glaube, das ist einfach in der Natur der Menschen, dass es auf einem weißen Stück Papier leichter wird, kreativ zu werden und ohne Grenzen. Eine Bestandsimmobilie gibt ja Grenzen vor, räumlich und strukturell und so. Ich glaube aber, und deswegen glaube ich auch so an die Renaissance des Bestandes, so Gebäude erzählen ja auch Geschichten. Und das sind ja nicht immer alles architektonisch wertvolle Gebäude, die wir im Bestand haben. Manchmal sind ja auch echt die ganz schön schrubbelig. Aber die kannst du ja teilweise durch neue Fassadentechniken, weil man die Fassade sowieso angreifen muss, wo man auch da architektonisch so ein Abdesign, ne, wo man sagt, hey, das verwende ich. Das ist ja ein Storytelling. Also ich weiß von so ein paar Bestandsgebäuden, die sind noch nicht schön, aber die erzählen eine Geschichte. Und dann ist dieses Storytelling von der Geschichte dieses der Nutzung, der vorherigen Nutzung dieser Immobilie in das heutige Konzept, ob das ein Coworking-Konzept ist oder ein Büro, mit reingebracht. Mhm. Und deswegen, das kann ja auch im Storytelling und damit in einer Aufwertung der Nutzung in dem Konzept eine Chance sein. Ja, es ist erstmal komplexer, weil ich erstmal limitiert bin. Aber dieses Thema Atmosphären schaffen, Storytelling, das wollen wir in Büros, das wollen wir irgendwie, also auch beim Einzelhandel will ich irgendwie Loft-Charaktere heute, das kann ich wunderbar im Bestand machen. Also deswegen glaube ich, ist es genau, was du sagst, wir müssen das neu lernen, wir müssen das zulassen und wir müssen mit dem, was wir haben, auch kreativ sein. Und es gibt gigantische Lösungen da. Und ich glaube, jeder von uns hat ein paar Beispiele vor Augen, wo man sagt, wow, das war mal ein Verlagsgebäude und heute ist das irgendwie, weiß ich nicht, ein Shoppingcenter oder vice versa. Ne? Also das ist
Neckermann-Areal ist jetzt ja auch schon ein ganz gutes Beispiel. Ich habe jetzt auch letztens in einem anderen Podcast tatsächlich ein Beispiel gehört, die Berliner Clubszene, die stirbt ja gerade weg. Und einer der Clubs wird jetzt auch als Coworking-Space umgebaut, wo natürlich die ganzen Kreativen sagen, cool, ich kann irgendwie in einem alten Club arbeiten, habe so die Atmosphäre. Also das fand ich auch ein ganz schönes Beispiel dafür irgendwie, dass da viel getan wird und die Seele eben trotzdem bestehen bleibt.
Und fairerweise muss man ja auch sagen, dass diese Aufgabe, Innovationen in den Bestand zu bekommen, die war noch nie so dringlich und präsent wie jetzt. Und wenn ich eine Aufgabe natürlich habe, sehr viele schlaue Köpfe gehen dort ran und versuchen Lösungen zu finden. Und das dauert manchmal einfach auch. Das heißt, mit der Zeit und mit der Erfahrung wird es da auch Lösungen geben. Wir von Dresden Sommer müssen das und können das unterstützen. Wir haben die Aufgabe, hier die Transformation und Innovation voranzutreiben und müssen da auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann auch damit die Angst nehmen, dass das Thema Bestand nicht handelbar ist, sondern auch funktioniert und auch mit dem Thema Innovation zusammengebracht werden kann.
Ja, und wenn wir wieder auch an die Renaissance denken, da waren ja auch viele Innovationen, der Buchdruck zum Beispiel eine. Und ich bin mir sicher, wir können jetzt nicht zurückgucken, aber das war auch nicht innerhalb von 2 Tagen geschaffen. Aber vielleicht so ein bisschen die Frage auch, über wie viele Jahre reden wir? Du sagst, wir brauchen Erfahrung. Kann man sagen, in 2 Jahren, in 5 Jahren sind wir schon weiter oder sind es eher 20?
Nein.
Okay, ganz klar, nein.
Wir haben gemerkt, dass die Baubranche grundsätzlich ihren Innovationszyklus beschleunigt hat. Mhm. Wir hatten das bei dem Thema Holzbau, Holzhybridbauweise festgestellt. Vor 6 Jahren war das Thema Holzbau, Holzhybridbau doch immer noch so ein bisschen exotisch betrachtet worden. Und allein diese Systeme sind jetzt eigentlich so gut wie in jedem Architekturwettbewerb oder in einer Ausschreibung definitiv zu finden. Und das ist keine 5 Jahre her. Das bedeutet, wir haben da schon einen enormen Innovationszyklus eigentlich durchlaufen, dass das the new normal sein kann. Das bedeutet, auch auf den Bestand betrachtet, eine Zuversicht meinerseits, dass wir hier Innovation schnell schaffen können, wenn auch wir zeigen, wie es geht, weil andere schnell nachziehen. Mhm.
Gisa, du hast auch genickt. Stimmst du, Marcel, absolut, in allem zu?
Aber das ist ja bei allen gesellschaftlichen Trends, also dass diese Entwicklung von neuen Themen, Innovation immer schnelllebiger sind und auch schneller verpuppt werden und auch dann teilweise auch wieder wegfallen. Aber ich glaube deswegen, diese Skala, die wir haben für diese Themen, ist es eher in einem Horizont von 2, 3, 4 Jahren. Ich glaube nicht mehr 5 Jahre. Ich glaube, das wird wirklich aufgrund der zunehmenden Regulatorik, des zunehmenden Drucks, wird es einfach unbequem, wird es fast unmöglich werden, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und wie gesagt, wir sind getrieben dann durch die Schmerzen, die verursacht werden und die werden kommen. Und es gibt ja ganz viele tolle und innovative Startups oder Unternehmen, die da in dem Bereich auch aktiv sind. Und wir müssen einfach ausprobieren. Und wir haben das ja auch in unseren eigenen Büroflächen oder in den eigenen oberen Waldplätzen gemacht, wo wir auch uns ausprobiert haben und viel gelernt haben, was geht nicht. Also insofern ist das, glaube ich, wirklich keine Frage von 5 Jahren, sondern wahrscheinlich eher so 2, 3 Jahresfenster. Mhm.
Und ich möchte eine Sache noch ganz wichtig erwähnen, weil wir viel über die Regulatorik sprechen und wir dann auch diese Innovationszyklen jetzt auch feststellen und wir da Hoffnung haben. Aber warum müssen wir das denn auch tun? Und ich glaube, das gehört immer auch rein, wenn wir über das Thema Bestand, nachhaltige Bestandsentwicklung sprechen. Der Bausektor hat eine unglaublich große Verantwortung, weil er einfach der ressourcenhungrigste Bereich ist, den wir so kennen. Das bedeutet, wir müssen da allein durch diesen Anteil, was wir tagtäglich durch Bauen verursachen, müssen wir Verantwortung zeigen, indem wir dort auch Lösungen anbieten. Der Bestand ist da, mit dem lässt sich gut umgehen. Im Neubau können wir sehr viel mehr Innovationen auch noch umsetzen. Aber beides muss betrachtet werden, beides muss in Richtung dieser wirklichen nachhaltigen Zukunft gehen und einspielen, sodass wir einfach ja, diese Verantwortung nie vergessen und das auch ein Antrieb sein muss.
Und wenn ich da nochmal ein Thema aufnehmen darf, wo liegen auch noch Chancen oder vielleicht Verantwortung im Bestand? Über dieses Thema Urban Mining haben wir noch nicht gesprochen, oder nur ansatzweise. Dieses Thema Ressourcen, wir haben ja auch eine Verantwortung hinsichtlich der limitierten Ressourcen auf unserer Welt. Das heißt, wir können nicht endlos Sand abschöpfen, Uran abschöpfen. Also das ist limitiert und wir haben eine Verantwortung. Wir wissen, wir schröpfen im Moment unsere Welt, unsere Erde, die natürlichen Ressourcen. Und damit müssen wir sorgfältiger umgehen. Und das ist ja auch das Prinzip vom Urban Mining, dass wir den Bestand nutzen und sagen, welche Rohstoffe können wir A, im Bestand behalten, oder wenn wir den neu bauen, auch wieder verwenden, wieder verwerten, dem Zyklus wieder hinzufügen. Und das ist ja auch, also das Nachhaltigkeit, ja, Regulatorik ist eines, weil das ist irgendwie so wie so ein Plakat, was vor uns steht. Aber es ist ja auch Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber, gerade hinsichtlich Rohstoffen. Und wenn man dann teilweise sieht, auf anderen Kontinenten wieder, also teilweise Inseln vorgelagert werden und gebaut werden, wo man sagt, oh, irre, beeindruckend, architektonisch und planerisch irgendwie, aber ich finde, wenn man da heute drauf denkt, bin wirklich ambivalent. Wirklich ambivalent. Ist verantwortlich ist es nicht. Und Nachhaltigkeit ist ja auch achtsam sein mit uns, mit unserer Umwelt, für uns selber heute, aber auch für die nachfolgenden Generationen, Kinder und so weiter und so und in nächsten Generationen. Also ich glaube, dieses Thema Bestand ist auch ein Thema der Verantwortung mit Rohstoffen. Und das kann ich monetär nicht bemessen, aber das wird ja teilweise in der Regulatorik dann auch, oder fließt da ja mit ein, gar keine Frage, aber das ist auch so ein Thema, dass wir uns einfach bewusst sind, dass die Ressourcen, die wir brauchen, um zu bauen, endlich sind.
Ich meine, der Earth Overshoot Day, der irgendwie jedes Jahr nach vorne rückt, zeigt, ist ja ganz, ganz klar und deutlich.
Gesa, jetzt wird es spannend, weil jetzt lässt sich das monetär teilweise schon aufwiegen. Schauen wir uns mal Produzenten von Zement zum Beispiel an, die jetzt Recyclingfirmen aufkaufen, weil sie sich das Material, das verbaute Material in den Gebäuden reservieren lassen wollen für die Zukunft. Das ist keine ökologische Entscheidung gewesen. Das ist eine Risikoentscheidung gewesen, beziehungsweise eine ökonomische Entscheidung, weil sie sich die Rohstoffe der Zukunft damit sichern wollen. Das bedeutet, das Thema Veränderung, Innovation und auch dieses Thema der ökologische Druck, den wir haben, bietet einfach diese Chance. Und wir sollten es immer positiv sehen, dass wir mit dieser Veränderung einfach auch was Neues schaffen. Und es sind dann auch motivierende Schritte von großen Unternehmen, die das erkennen, zum Eigennutz teilweise, aber trotzdem natürlich hilfreich, um in eine andere, kreislauffähigere Welt vielleicht, in eine Bauwelt zu gehen, sodass wir eben diesen Ressourcenhunger stillen können durch unsere eigenen Projekte oder Gebäude.
So, ich wollte gerade schon sagen, es ist fast das schönste Schlusswort, aber wir haben jetzt so viel geredet und ich glaube, es war ganz schön viel zum Zuhören. Von daher würde ich euch jetzt zum Ende nochmal bitten, so eine kleine Take-Home-Message, einfach ein, zwei Sätze, was würdet ihr mitgeben an vielleicht ja Menschen, die sich mit dem Thema Bauen im Bestand beschäftigen und sich vielleicht auch die Frage stellen, Neubau oder Bestand sanieren. Gesa, was würdest du als Take-Home-Message von den ganzen vielen komplexen Herausforderungen, die wir jetzt besprochen haben, mitgeben?
Einfach machen. Also ich glaube, dieses Thema, das sich abschreckt, dieses Overwhelming an Regulatorik, das ist viel. Aber es gibt Unternehmen wie Dresden Sommer, auch andere gute Unternehmen. Einfach machen, sich rantrauen. Das erste Mal ist es noch ein bisschen komplizierter, das zweite Mal ist es schon vielleicht und beim dritten Mal ist es Gewohnheit. Das ist so meine Message. Es geht nur zusammen, alle Stakeholder an einen Tisch bringen. Wir begleiten diese Prozesse gerne. Einfach machen, loslegen.
Das unterschreibe ich.
Sehr gut, dann ist es.
Mut wäre noch etwas, was ich wichtig finde. Mut und Vertrauen, und zwar Vertrauen im Sinne von auch dem Austausch, was hat funktioniert und was hat vor allem auch nicht funktioniert, weil darüber bekomme ich Sicherheit und darüber bekomme ich dann auch wirklich die Zuversicht, dass es im Bestand auch geht und funktioniert. Aber man braucht den Mut, diesen vielleicht neuen Weg, einen erstmal steinigen Weg zu gehen. Er ist aber nicht steinig, es gibt Lösungen. Man muss sich da auch öffnen und Mut zeigen, den auch zu gehen. Und dann funktioniert das auch.
Das ist interessant, weil ich gucke hier so auf meine Notizen, da steht dreimal Mut. Also das scheint das Wort der Folge zu sein. Und ich würde vielleicht sagen, es sind keine Steine, sondern es ist eher so eine Hecke, durch die man sich noch so ein bisschen durchwursteln muss, was nicht ganz so...
Ja, oder man braucht eine Reling, an der man sich im Moment noch festhalten kann. Und Reling können Unterstützer, Begleiter sein, dass man das nicht alleine macht, dass man sich begleiten lässt.
Es braucht Teams und es braucht auch, glaube ich, ein neues oder ein verändertes Mindset, damit wir da gemeinsam vorangehen können. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich würde sagen, klar geworden ist, Renaissance ist real. Wir brauchen klimabewusste, innovative und nutzerfreundliche Gebäude, die gleichzeitig realistisch und wirtschaftlich umsetzbar sind. Wir freuen uns darauf, alle möglichen Bestandsprojekte der Zukunft zur Realität werden zu lassen und sagen dazu, get real. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr heute auf dem Expo-Getümmel hier bei mir wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt von Dres und Sommer.